Wir grüßen euch sehr herzlich im Namen Jesu Christi. Wir freuen uns sehr, bei euch zu sein. Wir fühlen uns hier immer wohl, da schon die vielen Jahre, damals in Hanau schon, mit Pastor Danker, das ist Ewigkeiten her, glaube ich. Ja, es ist sehr, sehr lange her, da sind wir alt geworden, haben uns zwischendrin noch in der Welt rumgetrieben und wir freuen uns immer wieder mal hierher zu kommen. Ja, und das Wort, das ist es eigentlich, das uns ja zu Gott bringt. Das hat euch ja auch angerührt. Es war das Wort. Das ist keine Person. Aber interessant ist, dass heute viele das Wort gar nicht mehr so sehr beachten. Das heißt, es wird nicht mehr so gelesen, nicht studiert. Man liest es leicht, aber man sucht sich besondere Stellen raus, die immer angenehm sind, die immer nur positiv sind, die immer nur sagen, ich hab dich lieb. Das ist ja wichtig, alles zu wissen. Aber wir brauchen mehr. Wir müssen nicht nur Lieblingsstellen haben, sondern Gott hat uns doch einen ganz großen, langen Brief geschrieben. Und das ist ein Liebesbrief. Und ein Liebesbrief, den liest man nicht nur so ein bisschen, ich war mal hier so ein bisschen und so weiter, sondern man liest ihn, dass man, ja, man lernt ihn sogar auswendig. Das ist es. Und hier, das ist der Liebesbrief Gottes für uns Menschen. Ich möchte ein Wort lesen aus der Offenbarung, und zwar im ersten Kapitel in Vers 3. Glückselig ist der, der da liest, und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Also es geht hier um das Wort. Zunächst hier um die Offenbarung, die Johannes geschrieben hat. Er hat diese Botschaft von Gott empfangen auf der Insel Patmos, als er als Gefangener dort weilte, weil er eben das Wort Gottes verkündigt hatte. So hat die Regierung ihn gefangen gesetzt und hier hat Gott ihm eine ganz große Offenbarung gegeben. Dieses Wort sollte besonders gelesen werden. Aber wenn wir andere Stellen in der Bibel lesen, schon im Alten Testament, da sollte das, was das Volk Israel an Wort Gottes hatte damals, noch nicht das Neue Testament, es lesen, es lernen. Es sollte sogar an die Türpfosten geschrieben werden, damit es nicht vergessen wird. Und viele meinen, sie müssten das heute nicht mehr. Auch in Evangeliekreisen geht es jetzt darum, dass man sagt, man kann sich hinsetzen und einfach still werden und dann gibt Gott einem das direkt ein. Da muss man die Bibel gar nicht mehr so lesen. Das ist ja mühselig, nicht wahr? Dann muss ich ja, das ist ja Zwang. Stille Zeit machen ist Zwang. Habe ich predigen hören? Nun weiß ich nicht, wie ist es denn mit unserem Essen? Ist das immer ein Zwang? Also ich esse immer, weil ich Hunger habe. Morgens schon. Mittags auch noch. Nachmittags und manche naschen zwischendrin auch noch. Nicht wahr? Und so ist es mit Bibellesen. Eigentlich sollte das ein Bedürfnis sein. Da, wo echter ja, Glaube ist, wo Leben ist, da ist dann auch Hunger. Also wenn die Babys auf die Welt kommen, die schreien. Warum? Meistens, weil sie Hunger haben. Und dann wollen sie Milch. Muttermilch wollen sie haben. Und wie oft wollen sie das, nicht wahr? Das ist wichtig. Und wir brauchen die Milch. Aber dann gibt es auch feste Speise hier in der Bibel. Und manche trauen sich da nicht dran und sagen, ach, das ist mir so schwierig, das will ich lieber nicht essen. Ich bleibe mal lieber bei der Marmeladebrot, nicht? Nein, man muss auch mal Schinkenbrot essen, jetzt bildlich gesehen. Nicht auch das Schwierige. Da gibt es so viele Stellen, wo Gott uns Dinge sagt, die die Welt nie erfährt. Bibelleser wissen mehr. Und deshalb müssen wir auch die ganze Bibel lesen, wenn wir auch nicht immer alles gleich verstehen. Aber so nach und nach kapieren wir es, besonders wenn wir eben Bibelarbeit machen, so wie er es ja auch tut. Das ist wunderbar. Genügt nicht nur einmal zu hören, sondern man muss auch an der Bibel arbeiten, immer wieder. Und wenn man Fragen hat, dann fragt man eben kompetente Leute. Und die haben wir ja hier auch. Das ist wunderbar. Ja, also wir haben gesungen, Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar. Und jeden Morgen staune ich neu, was dein Wort eben mir gibt, nicht wahr? Jeden Morgen schon. Nun, manch einer sagt, ich werde abends lesen. Und manche tun es auch abends, weil sie morgens nicht früh genug aus dem Bett kommen. Nicht? Das ist mir manchmal auch so gegangen. Aber in der Regel sollte man morgens schon etwas lesen, dass es mit einem geht. Wann muss der Soldat, das ist ein schlechtes Beispiel, aber ich bringe es trotzdem, wann muss der Soldat sein Gewehr laden? Wenn er vom Krieg kommt? Erst wenn er in den Krieg geht. Und wir gehen täglich in einen Krieg. Manche merken das gar nicht, nicht? Oh ja, der Satan ist da. Und besonders, wenn wir für Jesus da sein wollen, dann werden wir oft angegriffen. Und da müssen wir stark sein. Und deshalb brauchen wir starke Speise. Wir müssen vorankommen. Und nicht gleich dann zusammenknicken, nicht wahr? Ach, der Herr hat mich wohl nicht mehr lieb und jetzt hat er mich verlassen und so weiter. Und dann wird Gott angeklagt und die Gemeinde wird angeklagt und alles Mögliche. Nein, wir müssen mal fest werden, stark werden, wachsen im lebendigen Glauben. Ja, und nun möchte ich eigentlich heute über ein geschriebenes Wort Gottes sprechen, aber besonders nachher über 7 Seligpreisungen, die in der Offenbarung allein vorkommen. Wir wissen, dass Jesus eine lange Predigt am See Genezareth gehalten hat. Und da kommen auch Seligpreisungen vor. So viel, ich weiß, es glaube ich 9, wenn man es genau nimmt. 9, aber jetzt wollen wir noch mal 7 lesen. Zunächst einmal etwas, was ich noch dazu zu sagen habe. Hier heißt es nun, dass wir lesen sollen, dass wir hören sollen und behalten sollen. Das sind die 3 Punkte, die uns hier in der Offenbarung genannt werden. Glückselig ist, wer da liest. Oder manche übersetzen auch, wer es vorliest in der Gemeinde. Also, Willi, wenn du jetzt das vorgelesen hast, dann warst du ein Segen damit und du bist aber auch selbst gesegnet worden und die Gemeinde auch. Also glückselig sind, die es lesen oder vorlesen. Dann weiter, die da hören, das Wort Gottes. Man muss hören und genau hinhören. Was hat uns Gott damit zu sagen? Und dann schließlich auch, wir sollen es behalten oder bewahren, wenn wir es auswendig lernen, immer wieder neu lesen, damit es sitzen bleibt. Nicht wahr? Und dann müssen wir davon geprägt werden. Das Wort Gottes muss uns prägen. Nicht manche Erfahrungen, die sind oft gar nicht so biblisch. Es gibt so Leute, die sagen, ja, der Heilige Geist hat mir gesagt. Wir haben Leute in der Seelsorge. Ich habe viel Seelsorge, auch über Telefon sogar. Da gibt es Leute, die sagen, ja, der Geist Gottes hat mir gesagt, ich soll so und so pflanzen. Und dann ist das total verkehrt. Und dann meinen sie noch, es war doch sicher richtig, dann hat eben der Geist Gottes das so falsch gesagt. Nicht? Ich meine, die wollen dem Herrn dienen, aber sagen, nein, der Geist Gottes hat mich geleitet. Jetzt hat die eine Person, wir haben sie gewarnt, auf einmal erkannt, dass es andere Geister gibt. Es stimmte ja gar nicht mit dem überein, was dieser sogenannte Geist Gottes gab. Das waren böse Geister. Und sie hat sich darauf eingestellt. Und die haben sie dabei richtig umgarnt. Jetzt tut sie darüber Buße und jetzt ist sie auch schon besser. Aber sie wurde geplagt, ganz furchtbar. Und deshalb immer ans Wort Gottes. Alles, was wir tun, was wir hören, was uns prägen will, müssen wir prüfen. Steht es so in der Bibel? Nicht, was sagt Doktor sowieso und was sagt diese Gruppe, nicht wahr, und diese Sekte, sondern was steht wirklich in der Bibel. Interessant, dass Gott solch ein Gewicht gelegt hat auf sein Wort. Es war ihm so wichtig, dass es uns Menschen erreicht und prägt. Wir sehen zum Beispiel, Gott hat die 10 Gebote. Was hat er damit gemacht? Hat er Mose gesagt, sag den Leuten mal, deinen Leuten mal, diese Dinge, die sollen sie jetzt hier so einfach annehmen und tun. Er hat es aufgeschrieben. Und auf was? Auf Steintafeln. Warum? Die verbrennen nicht. Und die zermatschen nicht, wenn es regnet. Und wer hat es geschrieben? Gott. Nicht wie? Mit seinem Finger heißt es. Im Film wurde gezeigt mit Schweißbrenner, nicht? Aber das ist egal, wie. Aber er hat es Mose mitgegeben. Und die ersten Tafeln hat er ja zertäppert, weil er zornig war, weil sie ein goldenes Kalb gegossen hatten. Und dann musste er selber wieder Steintafeln so rechthauen und dann hat Gott noch einmal geschrieben. Und diese Steintafeln wurden dann wohin gelegt? In einen Kasten. In die Bundeslade. Und dann mussten zum Beispiel Könige eine Abschrift haben am Thron und immer wieder darin lesen, was Gott will, damit sie das Volk davon prägten, damit sie richtig entschieden, Richtersprüche sprachen. Das war wichtig, immer vom Wort Gottes her. Und das ist wichtig, das will er auch heute noch. Und Gott befahl auch, Dinge aufzuschreiben, damit sie nicht vergessen werden. Als sie aus Ägypten ausgezogen waren, mussten sie sogar Kriege bestehen. Sie wurden angegriffen, zum Beispiel von den Amalekitern. Das war ein ganz gefährlicher Stamm und die waren stark im Kampf. Und jetzt mussten sie sich wehren, als sie angegriffen wurden. Und Josua, der noch nie General gewesen war, nicht mal Feldwebel, dem wurde gesagt, such dir Männer aus und kämpfe gegen Amalek. Und Mose sagte, und ich gehe mit ein paar Leuten auf die Spitze des Hügels und werde für dich und den Kampf beten. Und dann haben sie es erlebt, wie sie Sieg hatten. Und Gott sagte dann, er befahl es, schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein. Es soll nie vergessen werden. Die Siege unseres Herrn Jesus Christus sollen nie vergessen werden. Das ist wichtig. Und dann weiter. Israel sollte Gottes Wort auf die Pfosten und die Türen und die Tore schreiben. Man nennt es im Hebräischen Mesusa. Ich weiß nicht, wer mal in Israel gewesen ist oder in einem jüdischen Haus, das wirklich jüdisch ist. Nämlich man hat an der Tür so kleine Kästen, schmal, wie so ein Schokoriegel. Und da drin ist Gottes Wort geschrieben, ein Teil des Wortes Gottes. Und der Jude geht hin und küsst es, wenn er zur Tür hineingeht. Wenn er vorbeigeht, er grüßt Gottes Wort. Das war das eigentlich, was man führte. Auf die Tore, Pfosten sogar, schreiben Gottes Wort, dass man immer daran erinnert wurde. Viele haben das ja auch zu Hause, nicht, haben Bibelsprüche irgendwie, die einfach daran erinnern. Das ist wichtig, Gottes Wort so zu nehmen. Ja, also sie sollten schreiben. Die Propheten mussten das aufschreiben, was Gott ihnen gesagt hatte. Oder sie ließen schreiben, sie hatten ihre Schreiber. Aber es musste schriftlich niedergelegt werden für andere Generationen. Und man sollte täglich das immer wieder finden, wenn man da Fragen hatte. Jeden Tag aufs Neue. Ich habe immer wieder Leute gehört, die sagten, ja, der Abraham hat es gut und der Mose noch viel mehr. Der konnte mit dem Herrn Jesus direkt sprechen und er hat sogar seine Stimme gehört. Aber ich habe das ja nicht. Wenn ich hätte das auch gern. Ich habe immer gesagt, du hast es noch viel besser. Du hast es schriftlich, du kannst jeden Tag reingucken. Ich hatte immer als ganz junger Kerl, weil ich gläubig war, in meiner Hosentasche so ein kleines Neues Testament. Das habe ich heute noch. Nicht? Und konnte dann, wenn ich auf einer Bank saß, mit jemandem über Jesus sprechen. Und sage, guck mal, hier steht's. Das ist wichtig. Wir müssen den Leuten das auch mitteilen. Nicht bloß, ich denke dir und guck mal, ich habe das nur erfahren. Das ist eine Ergänzung. Aber das Erste immer, guck mal, das ist Gottes Wille. Der Mensch ist verloren, er muss errettet werden. Und solange du nicht Jesus hast, gehst du auch verloren. Und hier steht das, guck mal. Dann werden Leute angesprochen werden, nämlich das schafft uns Respekt. Die Geschichte Israels wurde aufgeschrieben. Der Jude kann es heute noch nachlesen und wir tun es auch. Und weiter, die Botschaften, die an Israel gerichtet wurden, später an die Heidenvölker, wurden aufgeschrieben. Die zukünftige, das zukünftige und auch Verheißungen wurden aufgeschrieben. Stellt euch mal vor, wir könnten das nicht einfach lesen. Wo Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Nicht? Ich muss es irgendwo herholen, da muss ich fragen, ja, hat er das überhaupt richtig im Sinn? Aber hier weiß ich, es steht geschrieben, es ist wahr, ich darf es so nehmen. Also das geschriebene Wort Gottes, die ganze Heilsgeschichte, wie sie abläuft, auch die Endzeit, da wo Willi und seine Frau gewesen sind. Da wurde aufgezeigt, dass Gott einen Plan hat, dass er alles in der Hand hat. Es sollte nicht uns Angst machen, sondern Mut machen. Da ist ein Plan, was auch heute geschieht. Der Herr hat alles in der Hand und er führt es letztlich zum Besten und zum Sieg. Das haben wir. Bibelleser wissen mehr, haben mehr. Dann sehen wir auch, dass Jesus sich auf das geschriebene Wort Gottes berief. In Lukas 22, in Vers 37, da sagt er, denn was von mir geschrieben ist, das wird vollendet. Es wird sich also erfüllen. Und interessant ist, dass seine Jünger ähnlich dachten, zum Beispiel Philippus, Johannes 1, Vers 45. Er sagt zu Nathanael, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und in den Propheten geschrieben hat, nämlich Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Die haben in der Bibel geforscht und jetzt erkannten sie, das ist er ja, auf den wir eigentlich gewartet haben und der uns verheißen ist. Und so können wir auch die Zeichen der Zeit erkennen. Die Bibel sagt uns das und das passiert in der Endzeit. Und daran können wir erkennen, wo wir stehen, dass die Wiederkunft Jesu nicht weit ist. Und Jesus sagt es in der Offenbarung einige Male, ich glaube 5-mal sagt er, siehe, ich komme bald. Das Wort Tachi, kennen wir das? Ein Tacho kennen wir, nicht? Das hat mit Geschwindigkeit zu tun. Und dann kommt er plötzlich und schnell. Dann auch, dass wir Heilsgewissheit bekommen. Das ist wichtig, dass wir das geschrieben haben in Lukas 10, Vers 20. Freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Stellt euch mal vor, im Himmel sogar. Das alles aufgeschrieben. Das wird nicht vergessen. Da steht unser Name drin, wenn wir Jesus Christus angenommen haben. Oder in 1. Johannes 5, Vers 13. Ich habe euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Nicht, damit ihr nur fühlt, damit ihr meint, dass ihr denkt. Das ist oft das Problem, dass viele, die wirklich Jesus angenommen haben, aber nicht wissen, dass sie ihm gehören. Ja, ich glaube, ich habe es noch nicht. Ich glaube, ich gehe doch noch verloren. Ich habe doch schon wieder versagt. Oh ja, ich auch oft. Aber wenn es geschrieben steht, wer Jesus annimmt, das ewige Leben hat, dann kann ich mich darüber freuen. Ich habe es schriftlich in der Hand. Lies das noch, wenn der Teufel dich angreift. Dann geschrieben, es soll uns eine Warnung sein. Auch das Alte Testament. Natürlich sind manche Dinge schwierig im Alten Testament. Wir haben einen jungen Freund, der ist erst 5 Monate in Deutschland. Er kommt aus dem Iran. Er ist im Iran gläubig geworden durch einen Freund, der in Hannover sitzt, gläubig ist und er war Muslim. Und mit diesen ganzen hier Internetsachen und so weiter haben die Berührung gehabt und der ist zum Glauben gekommen und musste deshalb flüchten. Man wollte ihn umbringen. Und er geht diesen Weg ganz genau, ganz klar. Und ich sagte ihm schon, er las nur die Bibel, er hat sie bekommen und er liebt den Herrn. Ein so vorzüglicher, junger, 22-jähriger Mann. Er brennt für Jesus auch. Und dann sagt er, ja, ich habe im Alten Testament gelesen, im 3. Buch Mose, waren die ganzen Gesetze für die Juden. Ich sage, die sind für dich noch nicht dran. Die kannst du später mal lesen, dann wirst du vieles im Neuen Testament auch besser verstehen. Aber das ist einmal vorbei. Für dich ist Jesus und das Neue Testament erst einmal ganz besonders gut. Aber einige Geschichten zum Beispiel dienen uns als Christen zur Ermunterung oder auch zur Warnung. Da lesen wir in Römer 15, Vers 4. Denn was zuvor im Alten Testament geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Damit wir das erleben, was Abraham erlebt hat. Oder Mose oder ähnliche. Nicht wahr? Das wird uns zur Ermutigung. Daniel in der Löwengrube. Nicht wahr? Und so diese Dinge, die ermutigen uns. Das ist etwas. Oder in 1. Korinther 10, Vers 11. Es ist aber geschrieben, uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Wir sind am Ende der Zeiten. Seit Jesus ist das schon. Jetzt sind wir schon auf dem Höhepunkt. Und wir sollen gewarnt werden, dass wir nicht in falsche Lehre hinfallen oder vom Wort Gottes abkommen. Ja, und nun wollen wir einmal sehen, 7 Seligpreisungen in der Offenbarung. Zunächst haben wir hier Kapitel 1 der Offenbarung, Vers 3. Es wird uns hier gezeigt, wie Gott diese Offenbarung über den Herrn Jesus und dann schließlich über Johannes, den Lieblingsjünger des Herrn, zu uns gekommen sind, dann werden 7 Briefe geschrieben an 7 Gemeinden in Kleinasien, die damals bestanden. Im Grunde sind diese Briefe auch an uns geschrieben. Und für die ganze Zeit. Man sagt sogar, es seien 7 Perioden des Zeitalter, bis auf die mit der Christenheit zu tun haben. Aber zumindest für uns persönlich können wir herausfinden, ob wir nun gelobt werden oder auch getadelt werden. Das sehen wir bei Ephesus, das sehen wir bei allen möglichen. Und 2 Gemeinden, die nicht getadelt werden. Nicht? Wie sieht unser Leben aus? Da können wir in den Spiegel gucken. Und nun hier eben, wir müssen uns mit der Offenbarung befassen. Wir waren in einem Hauskreis, wir hatten da die Offenbarung und es gingen gestandene Christen weg, 2, die sagten, das ist uns so scharf, die Offenbarung, wir wollen doch nur Trost, wir wollen doch nur Liebe hören. Gestandene Christen, die wollten nur was Süßes hören. Und dabei ist gerade die Offenbarung, wenn sie auch die Schwierigkeiten der Zeiten und der Situation aufzeigt, gerade das, ich bin da. Nicht, wenn es da heißt, nicht wahr, du wohnst da, wo der Teufel seine Wohnstätte hat. Dann sagt er nicht, geh weg, nicht wahr. Nein, dann sagt er, ich bin da. Ich werde dich behüten. Ich werde dich, das ist doch ganz was anderes, als wenn ich nur das Süße lese. Das ist es eben. Der Herr Jesus schickt uns nicht irgendwo alleine hin und sagt nun, sieh zu, wie du fertig wirst. Wenn er uns irgendwo hinschickt oder sagt, hier bleibst du, dann ist er auch dabei. Ich bin bei euch alle Tage, bis zum Ende des Äons. Und diese Verheißung ist wunderbar. Ja, also glückselig, wir sind glücklich, wenn wir dieses Wort lesen, wenn wir es hören und wenn wir es bewahren, wenn wir danach tun und sogar andere damit prägen. Das ist ganz wichtig. Unsere Nächsten, unsere Familienmitglieder, selbst wenn sie manchmal das nicht hören wollen, aber von klein auf, Oma und Opa, können die Enkel ganz besonders damit prägen. Nicht? Wenn die eigenen Eltern von diesen Kindern nichts wissen wollen, kommen manchmal aus gläubigem Haus, aber Oma und Opa können immer wieder mal etwas tun. Und die Kleinen, nicht wahr? Die sagen, ja, ohne Gebet essen wir nicht. Haben wir erlebt. Nicht? Ich weiß noch, als meine Älteste, die damals nun ganz klein war, noch Fläschchen bekam und wir hatten jemand zur Miete bei uns im Haus, die half uns auch natürlich, diese Frau, aber es war total ungläubig und wollte nun Breichen geben, nicht wahr? Und unsere Dorothea schrie, so laut sie konnte, erst beten. Ja, geprägt davon. Ich habe Freunde in einem Ort, die nehmen immer wieder Kinder auf, ganz schwierige Kinder, haben sie manchmal wochenlang da und dann kommen sie zurück in die Familien. Und wenn diese Kinder in diese Familien zurückkommen, die gottlos sind, die Kinder wollen einfach beten. Die wollen nicht mehr ohne Gebet essen. Ist doch wunderbar, nicht? Ja. Aber eine andere Stelle aus der Offenbarung 14, Vers 13. Und da heißt es, und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen, schreibe, glückselig sind die Toten, die von jetzt an im Herrn sterben. Ja, spricht der Geist, damit sie ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Glückselig welche? Die Toten, die von nun an im Herrn sterben, von nun an. Von damals, wo Jesus Christus gestorben ist, das Werk vollbracht hat. Die sterben dem Herrn, die sind gleich beim Herrn. Ich habe vor einigen Wochen eine Beerdigung gehabt, ist mir sehr schwer gefallen, weil ich diesen 25-jährigen, den ich schon als kleinen Jungen kannte, ich habe oft bei seinen Eltern gewohnt während Evangelisation und ich musste immer in sein Zimmer einziehen. Seine Kinder sagten, du musst bei mir wohnen und ich gehe zum Papa schlafen, sagt er. Ja. Und er hat sich früh bekehrt und er bezeugte Jesus Christus. Und er machte Sport, Fahrradsport und kam unter einen Lastwagen und starb. Er war der einzige Sohn. Es war mir sehr schwer. Aber der Herr gab mir Gnade und die Eltern wollten, ich sollte evangelisieren. Die Mutter hat die Lieder alle ausgesucht. Die hat die Kraft dazu bekommen. Und wunderbare Lieder, die passten aber auch. Es waren 600 Leute auf dem Friedhof. In die Kirche passten sie gar nicht alle rein. Und ich durfte hier Evangelium sagen. Interessant war, dass Verwandte, ungläubige Verwandten, die jetzt kamen, vom Ausland her sogar, sagten, musste Benny erst sterben, damit wir zum Glauben kommen? Ist ja das Wort Gottes. Weitergeben, das ist das Einzige. Dann haben wir eine Beerdigung gehabt, wo nichts da war. Kein Gott, kein Heiland, kein Himmel, keine ewige Zukunft, nichts. Nur nachher noch am Schluss ein Essen, Kaffee trinken, mehr nicht. Das ist arm, das ist arm. Was haben wir es doch gut. Und wir haben die beste Botschaft der Welt. Und die darf nicht verschwiegen werden. Glücklich sind die Toten, die von nun an im Herrn sterben. Nämlich, weil sie gläubig sind. Sie, ja, spricht der Geist, damit sie ruhen von ihren Mühen. Denn ihre Werke folgen ihnen nach. Sie ruhen jetzt aus, sind beim Herrn. Geborgen bei ihm. Und was sie dort alles erleben, die Gläubigen, wenn sie zum Herrn gehen. Er durfte ja hier, der Johannes durfte ja manche sehen. 50 Mal kommt das Wort hier vor. Und ich sah. Nicht, ich habe mir gedacht. Sondern ich sah, ich habe das gesehen wie Paulus, der entrückt wurde bis in den, wievielten Himmel? 7. Nee, das ist man nur, wenn man verliebt ist. Der 3. Himmel, nicht wahr? Das ist schon genug. Ja. Dort ist er hinentrückt worden und er hörte wunderbare Stimmen und Worte, die er nicht mal sagen durfte und die man nicht mal sagen kann. Etwas Hohes, Wunderbares, was wir in dieser Welt überhaupt nicht kennen. Ja, das erwartet uns alle, die wir Jesus Christus als Heiland angenommen haben. Glückselig, eine Verheißung. Glücklich sind die. Von den Ungläubigen heißt es immer wieder, dass sie doch verloren sind, dass sie in der Finsternis sein werden. Und es wird sogar beschrieben, wie schlimm es sein wird. Sie werden gestraft werden, die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Auch das müssen wir den Leuten sagen, damit sie das, was glücklich macht, ergreifen. Die Toten, die im Herrn sterben, sie sind glückselig. Wohl dem, der dieses wissen darf. Wir wissen nicht, wie wir sterben. Welche Art des Todes wir haben. Ob wir noch Märtyrer werden, das könnte auch noch sein. Wie viele leben heute in einer Welt, wo sie als Christen angegriffen werden, verfolgt werden und getötet werden. Sie sind der letzte Dreck in dieser Welt, aber beim Herrn hoch angesehen. Glückselig, die im Herrn sterben. Und nun weiter ein nächstes. Offenbarung 16, Vers 15. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig, der wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt umhergehe und man nicht seine Schande sehe. Über 300 Stellen im Neuen Testament sprechen von der Wiederkunft Jesu Christi. Dass es bald ist, wie es sein wird, wie die Zeit sein wird. Und wenn wir einmal die Zeichen der Zeit uns anschauen, die in der Bibel genannt werden, und lesen die Zeitung und sehen Fernsehen, die Nachrichten, da sehen wir, wie nah wir rangekommen sind. Da müssen wir gar nichts mühselig herbeiziehen, nicht mal, sondern es fällt uns einfach auf. Besonders das eine Wort, den Menschen wird bange werden auf Erden, sagt Jesus. Ist den Leuten bange heute? Oh ja. Und wie? Und dass diese Erde vergeht, dass die Atmosphäre verdreckt und vieles andere mehr, die Meere ebenso, lauter Kunststoff drin und so weiter. Aber eigenartig, dass die Leute nicht besorgt sind und sagen, dann muss ich mich doch vorbereiten, damit ich einmal beim Herrn bin, dass ich mit Gott in Ordnung bin, dass ich Erlösung brauche. Komisch, auch in den Altenheimen. Ich bin immer wieder in Altenheimen gewesen, Jahre schon. Und wenn ich mit ihnen auf der Bank saß, mit ihnen sprach, die sprachen immer davon, was gibt es im Fernsehen und was gibt es heute zu essen. Und wenn ich dann sagte, ja, Ich weiß noch, ich war in einem riesigen Altenheim und hatte mich mit alten Leuten auf die Bank gesetzt, mit ihnen gesprochen. Es wurde gerade ein Sarg rausgetragen. Schon wieder einer. Wenn man das ja fast jeden Tag sieht, nicht wahr? Dauernd werden hier Menschen eben im Sarg rausgetragen. Es ist schrecklich. Oh, sagte ich, das muss doch gar nicht so schlimm sein, wenn man weiß, wo man hingeht. Nicht? Wenn die alle wirklich Jesus angenommen hätten und gingen in den Himmel, dann könnte man ein Fest feiern. Man wollte nichts mehr wissen. Nicht? Die standen alle auf, so mühselig wie sie waren, aber dann waren sie weg. Davon wollten sie nicht mehr hören. Ich hatte früher immer gedacht, als ganz junger Gläubiger, naja, die nun alt werden, die müssen sich ja am meisten Sorgen machen, weil sie nah dran sind. Ich als Junger ja noch nicht so. Nicht? Ich habe es ja menschlich gesehen noch ziemlich weit. Dann habe ich festgestellt, dass die Jungen viel offener waren als die Alten, die vor sich hergeschoben hatten. Und wisst ihr, wenn man vor sich herschiebt und immer weiter, kriegt man ein Horn, eine Hornhaut auf die Seele und auf das Herz, aufs Gemüt. Dann kann man nicht mehr so. Ich habe es noch erlebt, dass sich 93-Jährige bekehrt haben. Das war immer ein Wunder, wenn ein sehr alter Mensch sich noch bekehrte. Es ist wirklich nicht vergeblich, wenn wir auch den alten Leuten das Evangelium sagen. Aber es ist besser, schon Menschen in der Jugend damit zu begegnen. Das ist ganz wichtig. Also, glückselig ist, der seine Kleider bewahrt. Das sind nicht diese Kleider hier. Die bewahren wir uns auch. Aber wir haben mit der Ewigkeit nichts zu tun. Sondern das ist das, was unser Leben ist. Unser Charakter auch. Unser Gemüt, unser Verstand. Dass er nicht verdreckt wird, nicht beschmutzt wird durch Fernsehen, heimliche Dinge und so weiter, Internet. Was gibt es nicht für Dreck? In der Seelsorge höre ich immer wieder davon. Und Leute werden dann so belastet davon, so beschmutzt, dass sie nicht mehr richtig sauber denken können. Oft die ganz jung und sogar alte Leute. Und da muss man einfach mal Schluss machen damit. Herr Jesus, wasch mich rein. Nicht wahr? Und wasche meine Kleider, wasche mich total von diesem Dreck auch. Denn Jesus sagt, ich komme wie ein Dieb. Er kommt nicht, um zu stehlen, sondern wenn es heißt, ich komme wie ein Dieb, unangemeldet, plötzlich bin ich da. Mörder bellen sich schon an, die sagen, ein paar Tage hast noch zu leben, dann bringe ich dich um. Aber die Diebe sind einfach da gewesen, dann zu spät. Ich komme wie ein Dieb. Jesus hat sich eigentlich genug angemeldet. Der muss nicht noch jetzt besondere Zeichen schicken. Die ganze Bibel ist voll davon. Und wir sollten uns zubereiten. Natürlich müssen wir unsere normale Arbeit tun, aber wir wollen der Sünde aus dem Weg gehen. Wir wollen nicht dem Trend der Welt nachjagen. Wir wollen uns nicht beschmutzen vom Geist dieser Welt, sondern wollen Jesus nachfolgen. Und so heißt es, die Kleider bewahren. Das ist wichtig. Und die, das tun, die sind auch glückselig. Wisst ihr, warum sie glückselig sind? Weil der Geist Gottes in ihnen wirkt. Und der Geist Gottes ist es, der uns Liebe, Freude, Friede und all diese Dinge gibt, die der Mensch eigentlich ersehnt und die er braucht. Und wenn wir es nicht haben, viele brauchen dann Ersatz. Freude, Remi-Demi, irgendwo. Ich will jetzt nicht alles aufzählen. Und was hat man am Schluss davon? Kosten gehabt, aber eigentliche Friede, Freude ist nicht da. Nichts Bleibendes. Aber was der Geist Gottes wirkt, selbst im Leid, selbst in der Krankheit, in der größten Anfechtung, da sind die glücklichsten Menschen. Ich habe sie erlebt, oft genug, weiß noch wie, einmal eine junge Frau hatte sich bekehrt in der Jugend. Und dann sagte man, ich hatte Zeltmission dort, geh doch mal hin und tröste diese Frau. Die bekommt jeden Tag ein paar epileptische Anfälle und ist gelähmt seit 2 Jahren. Ich traute mich gar nicht hin, weil ich so jung war. Und so gesund. Ich soll sie trösten? Ich kann euch sagen, ich ging getröstet weg. Warum? Diese Frau strahlte, als ich kam. Das hat sie nicht immer getan, sondern zuerst war sie aufmüpfig. Und sie hat mir das erzählt, sagt sie, ich war gegen Gott. Ich hatte Gott immer anerkannt, aber das ist doch nicht ein Gott der Liebe. Wie kann er so etwas mit mir tun, der ich mich doch bekehrt habe? Und dann, sagt sie, hat mir Gott etwas erklärt. Du hast dich bekehrt, dann bist du mein Eigentum. Dann bist du auch meine Dienerin. Und ich sende dich jetzt an einen Platz, der dir nicht so gefällt, hier ins Bett. Gelähmt. Mit 4 epileptischen Anfällen jeden Tag. Du sollst meine Zeugin sein. Und nach fand ich zum Ja und ich bekam Kraft und Freude. Eine Freude, die ich vorher gar nicht so hatte. Und deshalb ging ich auch getrost davon. Eine Freude. Ich wurde durch die so ermuntert, was Gott an ihr getan hatte, welch eine Kraft in ihr und durch sie wirkte. Das ist etwas, das kann die Welt nicht bieten. Das kann Vergnügen dieser Welt nicht bringen. Nicht wahr? Und wenn man heute Leute ins Krankenhaus schickt als Clown, nicht? Die Ärzte müssen sich als Clown, Pastoren verkleiden sich als Clown. Na Mensch, das ist doch keine Botschaft. Kinder haben Clowns gerne, nicht wahr? Aber das ist auch mal kurzfristig. Wir müssen das bringen, was wirklich Freude macht. Und was wirklich ein Menschenglück selig macht. Weiter. In Offenbarung 19, Vers 7 bis 9. Und er sprach zu mir, schreibe, glückselig sind, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Die sind glückselig. Was ist das, das Hochzeitsmahl? Die Vereinigung der Gläubigen mit dem Herrn Jesus Christus. Er holt sie heim in die ewige Gemeinschaft mit Gott. Was haben sie für ein Kleid? Das Kleid der Braut ist die weiße Leinwand. Was ist die weiße Leinwand? Einmal die Gerechtigkeit Gottes, ja. Aber hier steht nicht Gerechtigkeit Gottes, sondern die Gerechtigkeit der Gläubigen. Also das, was sie gewirkt haben in ihrem Glaubensleben. Da bekommen sie noch einen Lohn obendrein zu dieser Gerechtigkeit Gottes. Und die sind glückselig. Jetzt sind wir all dem enthoben. Es hat sich gelohnt, für Jesus da zu sein, Schmach zu tragen, verachtet zu sein, Nachteile einzustecken, nicht mal, und vielleicht manchmal sogar einsam zu sein, weil die anderen alle gegen einen waren. Also glückselig sind die. Weiter Offenbarung 20, Vers 6. Glückselig und heilig ist, wer teil hat an der ersten Auferstehung. Über die hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Kinder oder Priester Gottes und Christi sein und mit ihm herrschen die 1000 Jahre. Glücklich, glückselig, Makarios und heilig sogar. Teilhaben an der ersten Auferstehung. Ja, gibt es noch mehr? Ja. Es gibt eine erste Auferstehung, wenn Jesus Christus wiederkommt. Dann werden die Leichname der gläubig Gestorbenen auferstehen. Und ihre Seelen sind ja schon beim Herrn. Die werden jetzt vereinigt. Da wird ein ganz neuer Leib dazukommen. Und das ist also die erste Auferstehung. Und die Gläubigen, die hier leben, werden entrückt und sind dann auch dabei bei dieser Herrlichkeit. Dann folgen 1000 Jahre und danach stehen all die anderen auf, die bis dahin nicht gläubig waren oder die nicht entrückt worden sind. Und wer Jesus nicht hat, der hat den zweiten Tod, das ist die ewige Verdammnis. Das ist wichtig, bei der ersten Auferstehung dabei zu sein. Und das ist da, wo man Jesus jetzt annimmt, selbst wenn man stirbt, man ist bei der ersten Auferstehung dabei, wo die Seinen alle in den Himmel zu ihm, in seine Gemeinschaft kommen. Und glückselig ist derjenige. Und schließlich noch glückselig. Jesus sagt, der die Weissagung dieses Buches bewahrt. Offenbarung 22, Vers 7. Die Weissagung dieses Buches bewahrt. Also muss ich es kennenlernen. Muss ich es hören. Muss ich es lesen. Mich damit auseinandersetzen. und dadurch den Herrn Jesus ehren. Ich denke doch nicht, dass man jemanden ehrt, wenn man einen Brief nicht liest. Er kommt an, die Post hat ihn reingeschmissen ins Postfach und wir verbrennen ihn einfach. Dann verachten wir ihn doch. Das kommt ja mancher Brief auch an, nicht, den ich auch schnell wegschmeiße. Ist nichts wert für mich. Aber wenn es ein lieber Mensch ist und wenn nun mein Herr, mein Heiland, der mich erlöst hat, mir einen Brief schreibt und das ist die Offenbarung und ich lese ihn nicht, verachte ich ihn eigentlich. Wir müssen nicht gleich immer alles verstehen. Nicht? Es ist manchmal schwer, auch für manchen Prediger. Manche Stelle ist gar nicht so einfach auszulegen. Aber dann lassen wir sie erstmal, bis wir eine richtige Erkenntnis bekommen. Aber das meiste verstehen wir aus der Offenbarung. Das ist wunderbar. Und wenn wir nur Bruchstücke wissen, aber wir wissen, Gott hat einen Plan. Und Gott will das und das von mir. Und das andere will er nicht. Das ist wichtig, zu wissen. Die Weissagung behalten, bewahren. Und nun schließlich, glücklich sind die, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht haben am Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt Jerusalem hineingehen. Die sind glücklich, die ihre Kleider gewaschen haben. Das heißt, sie haben sich bekehrt, sind wiedergeboren, sie sind den Weg der Heiligung durch dieses Leben gegangen. Sie haben ein Anrecht. Sie sind Bürger des Reiches Gottes. Sie sind Bürger der neuen Stadt Jerusalem. Sie sind keine Fremden mehr, sondern sind hier zu Hause. Danach hat sich Abraham schon gesehen. Das lesen wir im Hebräerbrief. Stell dir mal vor, der wusste schon was davon. Weißt du das, dass du einmal da sein willst? Wenn nicht, dann gib dein Herz, dein Leben dem Herrn Jesus. Dann tu es noch heute. Aber gehen wir auch in die Heiligung hinein, damit wir dem Herrn Ehre machen und damit wir diese weißen Kleider aus Leinen zusätzlich noch bekommen. Der Herr wird dadurch geehrt. Der Herr segne uns alle. Amen.